die Presse.
Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Ich bin seit 14 Jahren Nachrichtenredakteur bei der Presse und begrüße Sie regelmäßig hier im Podcast. Der ORF, was sich der immer alles einfallen lässt, das war mal so ein geflügeltes Wort, das aus der großartigen versteckte Kamerasendung Echt Fett bei mir zumindest hängen geblieben ist. Und die Schlagzeilen, die der ORF zuletzt macht, sind aus dieser Kategorie. Drei davon, die Sie auf diepresse.com auch nachlesen können, sind zum Beispiel: Roland Weißmann geht in die Offensive, ich will Gerechtigkeit, nicht Rache. ORF-Doppelpunkt, Stiftungsrat schießt sich auf Ingrid Turnher ein und ORF-Redaktion spricht 4 Stiftungsräten das Misstrauen aus. Die ganze Causa rund um die Entfernung von Roland Weißmann als Generaldirektor entwickelt sich zu einem Fiasko für den ORF. Und wir wagen eine Art Familienaufstellung des ORF heute hier im Podcast-Studio mit meiner Kollegin und Chefin Anna Wallner. Anna ist Leiterin des New Media Ressorts der Presse und hat als versierte Medienjournalistin die Vorgänge im ORF genau im Blick. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo Clemens.
Es ist viel passiert, ein Satz, den ich immer gerne sage zu Beginn. Lass uns zuerst über Roland Weißmann sprechen. Der Ex-Generaldirektor hat am Mittwoch erstmals persönlich zu einer Pressekonferenz geladen. Er will den ORF auf mehrere Millionen Euro klagen. Kommt da jetzt ein jahrelanger Rechtsstreit auf uns zu oder gab es da irgendwelche Neuigkeiten gestern?
Ja, es ist spannend und vielleicht lass uns das mal rekapitulieren, Clemens. Roland Weißmann ist am 8. März von seinem Amt zurückgetreten. Das war ein Sonntag, noch dazu der Frauentag. Das haben einige Kommentatoren ja irgendwie auch dann süffisant bemerkt. Nachdem er nur wenige Tage davor, nämlich 5 Tage davor, von den Vorwürfen gegen ihn unterrichtet wurde. Und jetzt hat er ungefähr 5 Wochen gebraucht, sich offenbar zu sammeln und sich nun eben mit seinem Anwalt Oliver Scherbaum, aber auch mit 2 weiteren Anwälten übrigens, die nicht in die Öffentlichkeit namentlich gehen wollen, um sich da also sozusagen zu einem Gegenschlag aufzustellen. Und du hast schon gesagt, er betont zwar, er möchte hier keine Rache, sondern nur Gerechtigkeit, aber er sagt ganz klar, er will den ORF einerseits auf rund 1 Million Euro Schadenersatz wegen Rufschädigung klagen. Und auf der anderen Seite geht es hier um ganz klassische arbeitsrechtliche Fragen, nämlich um die Frage, ob die Kündigung rechtmäßig war. Das ist jetzt mal das. Und ja, es gibt da ganz viele verschiedene Ansichten, was Fakt ist, wenn auch aus diesem juristischen Verfahren, die da jetzt wohl anstehen, wie du es schon gesagt hast, nichts wird, ist klar, dass der Generaldirektor, der ehemalige Generaldirektor Weißmann, auf jeden Fall einiges an Geld bekommt. Denn auch wenn er nicht mit diesen juristischen Ansprüchen durchkommt, steht ihm allein laut seinem Anstellungsvertrag eine Abfertigung von fast 2 Jahren Monatsgehältern zu. Und das sind auch dann alles miteinander brutto fast 500.000 Euro.
Diese Summen, die da genannt werden, sind ja deswegen so hoch, weil er ja auch den Verdienstentgang klagen will, genau, für die künftige Amtszeit, wo er ja noch gar nicht bestellt worden ist.
Genau, weil er sagen könnte, also das ist eben das, was auch Juristen ein bisschen sozusagen, wo Juristen sich uneins sind und das auch eine spannende Rechtsfrage ist, ob er argumentieren könnte, naja, ich galt ja als einer der Favoriten auch für die Neubestellung und die nächste Amtszeit und deswegen entgehen mir da jetzt einige Jahre an sehr lukrativem Gehalt oder ob er damit eben scheitern würde.
Was er auch nochmal in den Fokus gerückt hat, ist diese Situation an diesem Wochenende, wo die Vorwürfe bekannt geworden sind, wo die Stiftungsratsvorsitzenden mit einer Aussendung hinausgegangen sind. Und er hat auch nochmal gesagt, ja, wie es da zu diesem Rücktritt kam, dass der Druck so groß geworden ist.
Genau, mein Neues ist natürlich schon, dass Roland Weißmann erstmals persönlich spricht. Übrigens ein ganz kleiner, interessanter Nebenaspekt, der Medientermin am vergangenen Mittwoch, der am Motto am Fluss stattgefunden hat, zu dem ja schon Anfang der Woche eingeladen wurde. Da hieß es eigentlich zuerst, es wird ein Hintergrundgespräch, von dem man nicht zitieren dürfe. Jetzt stellt sich das ganz anders dar. Wir hören OTs von ihm, auch Fotos und so weiter. Das heißt also, er hat sich da jetzt zum ersten Mal zu Wort gemeldet und ganz klar gesagt, er wurde in diesen frühen Märztagen zum Rücktritt förmlich gezwungen. Und da steht ein bisschen Aussage gegen Aussage. Ein Punkt in dieser ganzen Sache spricht meiner Meinung nach aber für das Vorgehen der Stiftungsräte. So haben sie das jetzt auch in einer schriftlichen Stellungnahme dargelegt. Sie hätten damals im Anfang März, noch dazu kurz vor einer anstehenden Gremiensitzungswoche, auch deshalb nicht den kompletten Stiftungsrat informiert, um Weißmann zu schützen, auch den ORF zu schützen, weil sie sinngemäß, von mir jetzt frei zitiert, gesagt haben, geschrieben haben, es sei ja bekannt, dass sich nicht alle Stiftungsräte an ihre Verschwiegenheitspflicht halten würden und man hätte da sozusagen eigentlich den besseren Weg gewählt. Das verstehe ich zwar, aber es ist natürlich eigentlich auch wieder so, dass es ein ganz verheerendes Bild über diesen Stiftungsrat abgibt, wenn das sogar ihre Vorsitzenden schriftlich so benennen. Aber dazu kommen wir ja vielleicht später noch. Also das heißt, es steht hier ein bisschen Aussage gegen Aussage. Die einen sagen, naja, wir wollten eigentlich nur was Gutes dem Weißmann und dem ORF tun. Er selber sagt, er habe das damals als Druck empfunden, dass er das jetzt eigentlich machen muss und gar keinen Weg raus sieht.
Diese Situation wird ja auch in diesem Prozess eine große Rolle spielen. Wer hat diese Pressemeldung mitverfasst? Ja. Wer wusste das?
Genau, da sagt der Stiftungsrat, es war nicht sie alleine, sondern auch Ingrid Thurne, die nun nachfolgende Generaldirektorin. Die sagt wiederum nein, sie war da nicht involviert. Und Roland Weißmann sagt, er habe nicht gewusst, dass man dann hier schon Montag früh am 9. März damit rausgehen würde. Die Stiftungsräte behaupten aber, das war sehr wohl mit ihm abgestimmt.
Der Stiftungsrat ist jetzt aber nicht nur von Roland Weißmann unter Beschuss, wenn man das mal so sagen darf, sondern auch vom ORF-Redaktionsrat. Der Redaktionsrat war in einer Aussendung da überdeutlich, was er vom Vorgehen des Stiftungsrats in der Causa Weißmann hält. Nicht viel nämlich, oder auch generell vom Stiftungsrat eigentlich. Hier ein kurzes Zitat aus der Aussendung vom Mittwoch.
Das gewählte Vorgehen mit öffentlichen Erklärungen zu den Gründen für den Rücktritt des Generaldirektors ist aus Sicht von Experten arbeitsrechtlich problematisch und kann finanzielle Schäden für den ORF nach sich ziehen. Wir halten die beiden Vorsitzenden aus mehreren Gründen für problematisch in ihrer Funktion. Heinz Lederer leitet nach wie vor den SPÖ-Freundeskreis im Stiftungsrat, Gregor Schütze jenen der ÖVP. Mit einer unabhängigen Führung des gesamten Gremiums ist das aus unserer Sicht nicht vereinbar.
Und namentlich spricht der ORF-Redakteursrat vier Stiftungsräten explizit das Misstrauen aus, dem Vorsitzenden Heinz Lederer, dem Stellvertreter Gregor Schütze und auch Thomas Brandner und Peter Westenthaler. Ist das nicht ein unerwartet direkter Angriff der Redakteure auf den Stiftungsrat?
Ja, ist vor allem einzigartig. Die gab es in der Form in der Geschichte des ORF noch nicht, dass der Redakteursrat hier in einer Resolution ganz konkrete Punkte auflistet. Also einerseits sagt, das Verhalten von einzelnen Stiftungsräten ist problematisch, aber auch generell die Besetzung des Stiftungsrates entspricht nicht dem, was sie erwarten würden, was so ein Aufsichtsrat eines öffentlich-rechtlichen Mediums brauchen würde. Und sie haben dann ganz konkrete Vorwürfe, du hast die Namen gerade schon aufgezählt, in 5 Punkten Vorwürfe gegen die 4 einzelnen Stiftungsräte hier genannt. Also sie werfen einerseits dem Heinz Lederer vor, sich hier auch Interessen zu haben für andere Kunden. Sie werfen ihm vor allem auch vor, dass er seine Kunden nicht transparent macht, für wen er also arbeitet. Aber da gibt es einerseits den Vorwurf, dass er bei der Vorbereitung für den Song Contest die Interessen der Stadt Wien vertritt, dass er aber auch schon in Vergangenheit zum Beispiel beim Verkauf des ORF-Funkhauses die Interessen der Romberg-Gruppe als Käuferin vertreten hat. Und da gibt es also einige Punkte. Außerdem gibt es hier auch noch ein Vorgehen oder Verhalten, das sich jetzt ganz in die jüngere Zeit zurückliegt. Und zwar rund um die ersten Tage des Bekanntwerdens der Vorwürfe hat er sich sehr geärgert über eine Kollegin von uns, die Profilchefredakteurin Anna Thalhammer, und habe dann also gedroht, dass er ihr im ORF das Leben schwer macht. Was darauf schließen lässt, dass er sozusagen angedeutet hat, er könne als Vorsitzender des Stiftungsrates bestimmen, ob eine Chefredakteurin eines anderen Mediums sozusagen zu Wort kommt und Auftritte haben kann im ORF oder nicht. Er bestreitet das natürlich, dass das so gemeint war, aber der Eindruck ist natürlich entstanden. Bei Gregor Schütze ist es so, dass zwar bekannt ist, wen er vertritt, eine ganze Reihe an Unternehmen und Interessensvertretungen, vor allem auch interessanterweise Konkurrenten des ORF, wie zum Beispiel Sky Österreich und Netflix. Aber auch da gibt es jetzt auch noch neue aufgetauchte Vorwürfe, dass es zum Beispiel im April 2020 dazu gekommen ist, dass er direkte Interventionsversuche bei der ZIB2 für einen seiner Kunden versucht habe. Also er wollte da jemanden von Rewe, seinem Kunden Rewe, im Originalton in die Zeit im Bild bringen. Also da gibt es einige weitere Vorwürfe von der FPÖ entsandten Stiftungsrat Peter Westenthaler. Geht es eher in die Richtung, dass er sich generell sehr oft viel zu, auch schädigend gegenüber dem ORF verhält, in anderen Medien öffentlich auftritt und massiv Stimmung gegen den ORF macht. Und bei Thomas Brandner, dem früheren technischen Direktor, eigentlich stellvertretenden technischen Direktor des ORF und dann Technikdirektor, der jetzt für das Land Steiermark Stiftungsrat ist, gibt es auch einige Vorwürfe, die sozusagen die Vermischung von seinen eigenen Interessen mit dem Grundbedürfnis oder der Grundaufgabe eines Stiftungsrates ist, er soll nämlich die Geschäftsführung kontrollieren. Und es entsteht hier einfach insgesamt der Eindruck, dass einige Mitglieder des Stiftungsrates diesen Grundauftrag ein bisschen vergessen und auch andere Dinge in ihrer Aufgabe hier im Kopf haben. Ja. Und ein Absatz in der Resolution dieses ORF-Redakteursrats ist noch besonders spannend, Clemens, den würde ich gerne einmal erwähnen. Da geht es ein bisschen in eine andere Richtung, aber gegen Ende dieser Resolution fordert der ORF-Redakteursrat mit direktem Hinweis auf die FPÖ und Herbert Kickl, die den ORF, wie wir ja wissen, sehr oft attackieren und verändern wollen würden und gegen Haushaltsabgabe und die Aufstellung des ORFs, wie er jetzt ist, auftreten. Also da fordert der Redakteursrat von allen anderen Parlamentsfraktionen, sorgen Sie durch ein entsprechendes Verfassungsgesetz für die vom Verfassungsgericht so verlangte finanzielle Absicherung des ORF. Stärken Sie seine politische Unabhängigkeit und, und. Das heißt, einerseits will man hier schon möglichst politikfern den Aufsichtsrat besetzen, fordert hier aber andererseits schon auch eine direkte Hilfe der Parlamentsparteien, den ORF für die Zukunft verfassungsrechtlich besser abzusichern. Das wiederum sorgt generell in der Branche für etwas Aufsehen und für Diskussionen, weil auch zum Beispiel die privaten Medien hier natürlich ein Interesse haben, ein Wörtchen mitzureden und sich selbst hier vor allem eine finanzielle Grundsicherung verfassungsrechtlich verankern zu lassen. Das heißt, das macht jetzt dann auch nochmal einen ganz neuen Themenstrang auf, den ich grundsätzlich in dieser aktuellen Lage, in der wir uns befinden, Stichwort wirtschaftliche Schwierigkeiten, Druck auf Medien und so weiter, sehr spannend finde.
Die Vorwürfe gegen die Stiftungsräte, die diese ja natürlich zurückweisen, sind ja doch recht konkret. Wem sind denn die Stiftungsräte eigentlich verantwortlich?
Genau, es sind 35 Mitglieder, das muss man vielleicht an der Stelle mal wieder sagen, die aus ganz unterschiedlichen Gremien und Richtungen entsandt werden. Auf der einen Seite von den Parlamentsparteien, dann aber auch von der Bundesregierung selber, die kann Mitglieder entsenden. Jedes Bundesland darf einen Stiftungsrat entsenden. Der Publikumsrat, das zweite Aufsichtsgremium, entsendet einige. Der Betriebsrat allein entsendet 5 Mitglieder. So setzt sich dieser Stiftungsrat zusammen. Und um die Frage zu beantworten, wem ist er verpflichtet? Er ist in erster Linie dem ORF gegenüber verpflichtet und seinen Eigentümern. Und da sagt man immer, der ORF ist ein seltsames Gebilde, nämlich eine Stiftung sui generis. Er gehört eigentlich uns allen, wenn man so möchte, uns Österreicherinnen und Österreichern. Das heißt, denen ist er verpflichtet. Aber wenn deine Frage darauf abzielt, wer kann ihn jetzt eigentlich wieder abwählen?
Genau.
Oder abbestellen, dann ist es schon ein bisschen schwerer. Das muss dann wirklich jeweils die Person oder das Gremium oder der Entsender machen. In dem Fall wäre das jetzt zum Beispiel, wenn man die Vorsitzenden des Stiftungsrates ansieht, die Parteien, die beiden in diese Position gehievt haben. Es wird insofern auch sehr spannend nächste Woche, weil am 23. April ist die nächste Stiftungsratssitzung. Der Stiftungsrat, wenn ich richtig das im Kopf habe, tritt ungefähr 6-mal im Jahr, in einem normalen Jahr, in einem Nicht-Generaldirektionsbestellungsjahr zusammen. Das heißt also, jetzt ist wieder eine reguläre Sitzung angesetzt, so wie übrigens auch schon im März, wenige Tage nach dem Rücktritt von Roland Weismann. Und da geht man schon davon aus, dass einige Stiftungsräte selber auch dieses Verhalten oder aus ihrer Sicht Fehlverhalten der Vorsitzenden des Stiftungsrates thematisieren wollen. Und ich bin sehr neugierig, wie es weitergeht, weil natürlich all das, was wir da jetzt besprechen, da wird sicher im Hinterzimmern und sowohl von Parteien als auch von anderen Interessensvertretungen, aber auch von Stiftungsräten darüber diskutiert, wie man jetzt da weiter tut. Weil wenn ein Redakteursrat so offen Misstrauen ausspricht, kannst du vermutlich einfach nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen, wo ich selbst noch vor ein paar Tagen geglaubt habe, das wird aber passieren. Also ich dachte, okay, da gibt es einige Vorwürfe, die waren ja medial schon bekannt. Aber die betroffenen Personen haben gesagt, also wir sehen da kein Problem, wir haben aus diesen und jenen Gründen gehandelt. Und ich dachte schon, okay, das wird ein bisschen das Szenario, bitte gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Das hat sich für mich durch diesen, sowohl die massive Attacke von Weismann, als auch diese Resolution des Redakteursrats doch deutlich verändert, diese Lage.
In der Stiftungsratssitzung am 23. April wird ja auch über die weitere Interimschefinnen-Tätigkeit entschieden. Derzeit führt ja Ingrid Thurnherr interimistisch als ORF-Generaldirektorin das Unternehmen. Aber sie muss am 23. April auch neu bestellt werden. Es wird natürlich davon ausgegangen, dass sie sich bewirbt, aber die Bewerbungsfrist endet diese Woche am Freitag. Welche Rolle spielt denn Ingrid Thurnherr?
Ja, also das ist auch, finde ich, sehr interessant, weil man da wieder mal sagen kann, ist immer die Frage, wen man fragt derzeit. Ingrid Thurnherr ist ziemlich überraschend in diese Rolle geschlüpft. Es gab damals viele Stimmen, die gesagt haben, naja, eigentlich ist sie schon müde, sie möchte in Pension gehen, also was sie mit Ende des Jahres geplanterweise vorhatte. Und man hat ihr da jetzt sozusagen eher abgesprochen, auch noch über dieses Jahr 2026 hinausgehende Interessen zu haben. Nun sind einige Wochen vergangen. Sie hat sehr viel zu tun gehabt. Es gibt auch Menschen, die mir gesagt gesagt haben, es gab ja auch eben ein Hintergrundgespräch mit ihr diese Woche. Mhm. Sie wirkt müde und schon sehr, ja, auch angestrengt. Aber es gibt viele Stimmen im ORF, die sagen, okay, erstaunlich, sie macht da einige Dinge schon ganz richtig, sie räumt da jetzt auf, nimmt sich das zumindest vor, auch aus diesen Fehlern, die rund um die Abbestellung von oder den Rücktritt von Weismann passiert sind, zu lernen. Dann gibt es aber offenbar auch eine ziemlich große Gruppe, der das alles nicht so gut gefällt, weil es mehren sich seit einigen Tagen die lauten Stimmen, die gegen Ingrid Thurnherr, wie soll ich sagen, ja, hussen fast schon. Also die sagen, sie ist da überhaupt nicht geeignet, sie macht alles falsch und sie ist sozusagen sicher nicht die geeignete Kandidatin, die das dann noch weitermachen würde. Du hast mich natürlich jetzt gefragt, wie das mit der aktuellen ist. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass sie, man weiß, sie wird sich bewerben für die Interimszeit, wie du gesagt hast, die Bewerbungsfrist endet am Freitag und man geht auch davon aus, sie wird nächste Woche bestellt, allein schon deswegen, weil man, wen soll man denn jetzt noch stattdessen holen, der hier dieses Chaos weiterführt bis Ende des Jahres. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass diese Stimmung gegen sie, die kommt einerseits von den Stiftungsratsvorsitzenden, die haben nämlich als allererstes von diesen vielen Vorwurfsseiten, die da jetzt die Woche kamen, gegen sie ausgeteilt, weil sie sich beschwert haben, dass Ingrid Thurnherr das Ergebnis der Compliance-Untersuchung des von ihr eingesetzten sechsköpfigen Transparenzbeirates, der das ganze Thema Weismann anschauen sollte, dass sie dieses Ergebnis nicht rausrückt. Das wirft man ihr vor und da hat man dann den Eindruck bekommen, okay, also da wird jetzt plötzlich gegen sie geschossen. Ich habe aber das Gefühl, dass das eben stark von einer Seite kommt, die einerseits von sich selber ablenken möchte und andererseits hier halt auch versucht, nicht nur die Schuld bei sich zu belassen, ja.
Aber in Richtung endgültige Entscheidung dann, was den nächsten Generaldirektor betrifft, glaubst du, dass sich Ingrid Thurnherr bewerben wird?
Das kann ich wirklich schwer sagen. Ich finde das auch wirklich nicht so einfach, aus jetziger Situation abzuschätzen. Es wird auch da wieder davon abhängen, weil jetzt habe ich das so in den Raum gestellt, dass der Vorwurf, dass sie da jetzt nicht mit diesem Compliance-Untersuchungsbericht nicht gut umgeht. Da gibt es schon auch Juristen und andere, die sagen, also irgendwie ist das schon ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite möchte man jetzt Transparenz und hat einen Beirat mit externen Experten eingesetzt. Auf der anderen Seite ist es dann wieder so, dass da gewisse Dinge hinter Verschluss gehalten werden. Allerdings gibt es Juristen, auch Vertreter in diesem Beirat, die sagen, naja, das ist aber auch aus Absicht so passiert, man müsse das so machen, es ist irgendwie sozusagen vereinbart worden und auch aus Schutz aller Beteiligten klar gemacht worden, dass das nur dieser Bericht nur an die Generaldirektorin gehen soll. Aber natürlich ist es schon sehr paradox, vor allem, weil das Ergebnis oder die Schlüsse aus diesem Bericht ja sehr wohl veröffentlicht wurden und die sind auch wieder widersprüchlich, weil auf der einen Seite wurde da festgehalten, dass es bei Roland Weismann keine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn gab, auch nicht, also nicht im strafrechtlichen Sinn und auch nicht nach dem Gleichbehandlungsgesetz. Aber einige der Anwälte in diesem Transparenzbeirat haben dann gegenüber dem Standard etwas mehr ausgeführt, was damit gemeint ist, dass es auf der anderen Seite wiederum schon so ist, dass man hier als Dienstgeber ein Verhalten gesehen hat, das geeignet ist, dem Unternehmen zu schaden und deswegen sei die Kündigung gerechtfertigt. Und das aus diesen zwei, aha, okay, also er hat also keine sexuelle Belästigung gemacht, aber er hat ein Verhalten gemacht, das trotzdem schädigend war und irgendwie ist auch klar, dass jetzt sowohl der betroffene Weismann als auch der Stiftungsrat alle sagen, naja, aber wie kommt es jetzt zu den Schlüssen und was lernen wir daraus und warum ist das so?
Und jeder hat ein bisschen recht.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Es gibt zu dem Themenkomplex noch eine Menge an Subgeschichten zu besprechen, aber ein Fall sticht jetzt noch ein bisschen heraus. Der Fall des Chefs der ORF-Vermarktungstochter ORF Enterprise, Oliver Böhm, der ist wegen Vorwürfen beurlaubt. Das ist eine Vorgangsweise, die manche jetzt sagen, ja, so hätte man das bei Weismann auch machen sollen. Zuerst beurlauben, die Sache klären und dann entscheiden. Aber das ist doch auffällig, dass da jetzt mehrere Fälle da diskutiert werden. Welche Rolle spielt Böhm da in diesen ganzen Diskussionen?
Also ich denke, das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass natürlich im ORF gerade wahnsinnig viel aufbricht. Hört man auch, wenn man mit Menschen spricht, die im ORF arbeiten. Es ist eine sehr, ja, aufgeheizte Stimmung. Da gibt es natürlich jetzt in so einem großen Unternehmen, noch dazu in einem Unternehmen, wo man eben jetzt auch im Zuge dieser Sache hört, da gab es fast schon strukturelle Probleme mit Machtausübung zwischen Vorgesetzten und ihren Untergebenen und. Also viele verschiedene Vorwürfe schwirren da herum. Und ich gehe mal davon aus, die Geschichte rund um Oliver Böhm ist einfach ein Ergebnis davon, dass sich da auch einige Menschen gemeldet haben und gesagt haben, das und das ist mir zu Ohren gekommen, das und das muss man überprüfen. Und da versucht eben, das war das, was ich vorher gemeint habe, Ingrid Thurnherr anders damit umzugehen als zuletzt. Und es wurde zwar diese Beurlaubung öffentlich gemacht, aber ganz klar dazu gesagt, man möchte sich zu den Gründen dazu nicht äußern. Es gibt zwar in Boulevardmedien und natürlich auch in der Branche Gerüchte rund um Spesenabrechnungen und solche sonstige Dinge, aber mehr weiß man dazu noch nicht.
Böhm ist auch einer jener Personen, die in der Transparenzliste des ORF unter den Top 5 liegt, unter den Top 5 verdienen. Über die Liste könnte man jetzt auch lang und breit diskutieren, was Neiddebatte oder versus Transparenz betrifft. Aber es ist schon auffällig, dass von den Top 5 in dieser Liste eigentlich 4 zumindest mal beurlaubt sind. Nur noch Pius Strobel, der Topverdiener, welche Rolle spielt er?
Und der ist angeblich derzeit auch wegen Burnout im Krankenstand schon länger. Ja, Pius Strobel spielt natürlich eine sehr zentrale Rolle, weil ihm vorgeworfen wird, er habe die Vorwürfe gegen Roland Weißmann überhaupt erst ins Rollen gebracht. Er stecke sozusagen dahinter, dass sich diese eine konkrete Mitarbeiterin mit ihren Vorwürfen an den Stiftungsrat gewandt hat. Pius Strobel verneint das natürlich. Also auch hier steht wieder Aussage gegen Aussage. Auch hier wird es sicher zu juristischem Nachspiel kommen. Und ja, natürlich ist jetzt diese Gehaltsliste eine interessante Sache, weil ich finde auch aus unserer Perspektive, man kann jetzt für Lohntransparenz sein. Das ist, finde ich, grundsätzlich eine sehr wichtige Sache. Wir werden in wenigen Wochen und Monaten in Österreich übrigens noch öfter über Gehaltstransparenz sprechen, weil uns ja das die EU vorschreibt jetzt, dass wir da transparenter werden, was Gehälter der Mitarbeitenden betrifft. Nur ist es schon sehr auffallend, dass hier durch eine gesetzliche Vereinbarung noch von der vorigen Regierung, also von Türkis-Grün, hier ein Unternehmen, ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, besonders herausgegriffen wurde und der ORF hier mit seinen Mitarbeitern besonders an den Pranger gestellt wird. Das heißt, ich finde diese einzelnen Menschen hier rauszupicken schwierig. Aber wie du sagst, es ist total richtig und spannend, dass es ist ja grundsätzlich, muss man sagen, werden hier nur Gehälter mit 170.000 Jahreseinkommen brutto sind zur Transparenz oder zur Offenlegung verpflichtet. Von den 5 Top-Platzierten und wenn man jetzt Strobel sogar noch mitnimmt, eigentlich alle, sind die aus unterschiedlichen Gründen jetzt nicht mehr Bezieher dieses Gehalts oder sie kämpfen darum juristisch, wie wir heute schon gelernt haben. Aber ein Satz noch dazu, um es nicht zu lang werden zu lassen. Die Gehaltsliste ist natürlich ein weiteres Puzzlesteinchen in dem grundlegenden Problem, das der ORF hier momentan jetzt vor sich hat. Und das übrigens gerade Ingrid Turner sehr stark jetzt vor allem, also diesen Berg muss sie jetzt abarbeiten, dass man hier natürlich sieht, die Bevölkerung, Menschen, die 15 Euro im Monat für diese Haushaltsabgabe zahlen müssen, ohnehin schon oft nicht mehr sehr viele Menschen gar nicht mehr so bereit waren und es nicht so super fanden, das zahlen zu müssen, jetzt noch mehr Stoff dafür bekommen, für sich zu ärgern und zu sagen, ich meine, was ist mit euch los? Und natürlich, was, wenn du schon gesagt hast, Neiddebatte, am besten funktioniert natürlich immer dieses Thema, oh, die kriegen dann auch noch so viel Geld dafür und dann machen sie so viel Blödsinn und dann verhalten sie sich auch noch nicht angemessen und. Also da bin ich ja schon gespannt auf die nächsten Umfragewerte, die sicher irgendwie bald einmal rauskommen werden, was das für einen Image-Schaden für den ORF bringt. Und deswegen ist es so spannend, da doch auch genau hinzuschauen.
Aber es wirkt mir jetzt nicht so, als würde es gelingen, diese ganzen Bestellungen hier zu entpolitisieren. Es wirkt mir doch so, als würde man mit Blick auf die nächste Generalswahl hier schon wieder die nächsten Bestellungen schon wieder absprechen.
Ja, das ist eine spannende Sache, weil man hat von außen den Eindruck, dass die Parteien einerseits abgelenkt sind und sich derzeit noch nicht so in die Karten schauen lassen wollen oder noch gar nicht wirklich zu einem endgültigen Ergebnis gekommen sind, wie sie jetzt eigentlich damit umgehen wollen einerseits und ob sie dann wirklich einen Kandidaten, eine Kandidatin für sich auserkoren haben, die sie da unbedingt durchbringen wollen. Es war auch da eine lustige Posse diese Woche, dass es wiederum über ein Boulevardmedium bekannt wurde, dass der Bundeskanzler Christian Stocker eine Person favorisieren würde. Auch das eine Frau, nämlich Susanne Ries-Hahn, die ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin, damals unter Jörg Haider, heute Generaldirektorin der Wüstenrot. Und die hat dann aber relativ bald auch dementiert und gesagt, also mit ihr hat niemand gesprochen, ist reizvoll, aber nein. Sie ist auch 65, muss man sagen. Und Stocker selber hat dann auf Nachfrage dazu auch abgewunken und ein bisschen das so quasi getan, als ob er da nicht genau wüsste, wovon eigentlich die Rede ist. Klar ist natürlich, in den Hinterzimmern wird in den Parteien darüber gesprochen, wer der nächste oder die nächste Generaldirektorin werden soll. Mit Ausnahme vielleicht der Neos, die sich hier immer ganz gern das Transparenzfähnchen anstecken und dann vor allem in der Person der Mediensprecherin der Partei, Henrike Brandstötter, ausrücken und sagen, wir beteiligen uns natürlich nicht an Personalspekulationen, weil das wäre ja wieder genau das, was wir kritisieren, nämlich dass die Politik hier stark mitredet. Was aber hier eigentlich das relevante Kriterium ist, ist, dass die Bestellung für den ORF-Generaldirektor laut Gesetz im August passieren muss. Und dass es bisher immer so war, was ja schon auch ganz spannend war, dass bisher war die Ausschreibung für den Posten relativ kurzfristig vor der Bestellung draußen, oft nur 2 Wochen davor. Das heißt, für eine ordentliche Bewerbung und eine ordentliche Durchsicht dieser Bewerbungsunterlagen war ja eigentlich fast schon zeitlich nicht genug Zeit anberaumt. Jetzt ist es so, dass die Ausschreibungsfrist für die ORF-Spitze schon im Mai laufen soll, damit man genug Vorlauf bis August hat und damit auch zum Beispiel internationalen BewerberInnen die Chance gibt, hier wirklich zu sagen, okay, ich schaue mir das an, ich mache hier eine ernstzunehmende Bewerbung. Und da gibt es aber auch schon wieder Gerüchte, dass manche Leute Interesse haben, dass schon im Juni gewählt wird oder bestellt wird, damit man dieses ganze Brimborium verkürzt, damit man diese Aufmerksamkeit auf den ORF nicht so lang in die Länge zieht und hier schneller zu einem Schluss kommt. Und dann gibt es dann wieder die Gegenseite, die sagt, na, aber das wäre ja dann wieder dumm, weil dann würde man ja wieder diese kurze Bewerbung und so weiter. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Es ist wirklich so, dass man den Eindruck hat, ich sage das jetzt wirklich mit, versuche das mit behutsamen diplomatischen Worten zu sagen, da ist ein System, das jahrzehntelang gut funktioniert hat und jetzt ist es durch einige Ereignisse wirklich disruptiv in Unordnung gebracht worden und alle Beteiligten sind überfordert damit, es jetzt anders zu machen, weil eben dieser Weg, wie man es bisher gemacht hat, das hat, glaube ich, für viele auch ganz gut gepasst. Und jetzt laufen die einen, um sich noch irgendwie zu retten, die anderen spielen sich als Transparenzkaiser und Antipolitik nahe auf. Und da gibt es natürlich immer noch eine große Gruppe, die denkt, sie kann es trotzdem irgendwie doch noch so weitermachen wie bisher. Ja? Und daraus entsteht ein wahnsinnig chaotischer Eindruck, wo es jetzt schon viele Stimmen gibt, die sagen, eigentlich geht hier nur mehr alles abreißen, so quasi nicht jetzt im wörtlichen Sinn Gebäude abreißen, sondern alles noch einmal auf Null setzen und neu beginnen. Das halte ich für sehr unrealistisch, weil wie sollte das vorangehen? Ja? Also es ist für mich ein sehr interessantes Szenario, das wir da gerade anschauen können.
Wer auch immer den Job übernimmt, er oder sie hat auf jeden Fall da ein spannendes Gefüge zu durchblicken. Wie wird es jetzt weitergehen?
Ja, 2 Dinge sind noch wichtig zu erwähnen. Das eine ist der Song Contest, der wahrscheinlich auch dich interessieren wird, nachdem du ja bei uns in der Presse einer derjenigen bist, der sich gut und viel mit dem Song Contest auseinandersetzt. Der findet nämlich in wenigen Wochen statt. Und da gibt es natürlich jetzt auch schon Stimmen, die sagen, oje, oje, der ORF ist in so einer Krise, wenn er ausgerechnet eines der größten Musikereignisse der Welt ausrichten muss, zum 2. Mal innerhalb von einigen Jahren. Ich glaube allerdings, so groß ist das Problem nicht, da ist alles in Vorbereitung, da gibt es Teams, Dutzende Mitarbeiter, die seit einem Jahr daran arbeiten, ob da jetzt sozusagen ganz oben in der Spitze nicht alles ganz klar ist. Ich glaube nicht, dass das sozusagen den normalen Gang des Song Contests beeinflussen wird. Das Zweite, was jetzt einmal, glaube ich, spannend wird, ist, dass sich der Blick womöglich ein bisschen vom ORF abwenden wird, ab heute und morgen, weil nämlich heute noch, quasi as we speak, unser Medienminister der SPÖ, Andreas Babler, sein lange erwartetes Journalismusförderpaket präsentiert. Und da gibt es eine neue interessante Wendung, weil die ÖVP-Seite mit einem alten Bekannten einen Gegenvorschlag in der Lade hat, den sie morgen am Freitag präsentieren möchte, und zwar von Wolfgang Sobotka, was durchaus interessant ist, dem ehemaligen Nationalratspräsidenten. Der will also am Freitag, dem 17. April, seinen Medienfördervorschlag präsentieren. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich die Debatte wieder übers Wochenende ein bisschen von dieser Kleinteil, von diesem Klein ist es nicht, vom großen Player ORF auf die Gesamtmedienlandschaft übertragen wird und dass wir hier in dem rund um das Thema ORF, Medienförderung, Einfluss der Politik und sicher noch viel in den kommenden Tagen lesen und hören werden.
Und natürlich auf diepresse.com/Medien werden wir dieses Thema natürlich in allen Punkten beleuchten. Vielen Dank, Anna.
Danke dir.
Eben zum Thema Medienförderung, aber auch neue Aspekte rund um den ORF verfolgen wir natürlich weiterhin. diepresse.com/Medien ist hier ein guter Anlaufpunkt für Sie, falls Sie sich für dieses Thema besonders interessieren. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Falls Sie uns, der Presse-Podcast-Redaktion, etwas zu sagen haben, Sie erreichen uns per Mail unter podcast@diepresse.com. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag.